Grüßi, ich bin heute per Leitung verbunden mit Jacques Tilly und es ist eine aufgezeichnete Sendung, weil wenn die läuft am Rosenmontag ab 16 Uhr, was machen Sie da?
Ja, ich werde wahrscheinlich auf der Tribüne sitzen. Das ist immer noch Kampftag für mich, also Arbeitstag der WDR. Der möchte gerne Live-Interviews haben, wie ich meine eigenen politischen Wagen kommentiere. Das ist immer noch harte Arbeit, aber am Abend wird dann wirklich zum ersten Mal richtig gefeiert.
Zu Gast bei Stefan Parisius auf Bayern 2.
Jacques Tilly erfindet Karnevalswagen.
Schön, dass Sie Zeit für uns haben. Also auch jetzt im Vorlauf zur Aufzeichnung sind wir noch vor der Bundestagswahl, sogar noch weit weg vom Rosenmontag. Aber Sie wissen ja aus Erfahrung, wie dieser Tag insgesamt für Sie aussieht. Wann lässt der Stress bei Ihnen nach?
Ja, ich würde sagen, die ganze Karnevalsbauzeit, die steigert sich so in Richtung Rosenmontag. Das ist natürlich der Höhepunkt und auch der wichtigste Tag und auch der anstrengendste Tag. Am nächsten Tag reißen wir die Wagen ab. Das ist schon etwas entspannter, aber auch viel Arbeit, nicht? Wo man sich blutige Finger holt beim Abreißen, wenn Päpste stürzen oder Kanzler in den Staub sinken. Und am Mittwoch, Aschermittwoch, so langsam stellt sich dann doch ein anderes Lebensgefühl ein. Und ich bin da sehr froh, dass wir Winterbrauchtum haben, muss ich sagen. Also wenn die Jahreszeit schön wird, wenn die Krokusse sprießen, habe ich zum ersten Mal wirklich frei. Und die böse, kalte Zeit, die habe ich in der Wagenbauhalle verbracht. Also zum Glück kein Sommerbrauchtum.
Also das Wort Winterbrauchtum habe ich tatsächlich zum ersten Mal jetzt in dem Zusammenhang gelesen. Also das ist alles rund um Karneval.
Ja, ja, das ist der Karneval und das Sommerbrauchtum, das sind die Schützen. Und damit habe ich keine Verträge.
Aha, da gibt es keine Wagen.
Da gibt es keine Wagen und da gibt es viel Freizeit für mich im Sommer deswegen.
Wir können über die aktuellen Wagen nicht sprechen. Weil erstens wir aufzeichnen und zweitens, weil sie das im Vorfeld sowieso prinzipiell nicht tun. Es stehen im Zweifel aber jetzt ja auch noch gar nicht alle fest, oder? Wie kurzfristig können Sie auf Aktuelles reagieren?
Ja, also wir haben so eine Schnellbauweise. Wir können in einer Nacht einen Wagen bauen, das haben wir auch schon gemacht. Unser Zugleiter hat immer gesagt, wenn der Papst am Sonntag heiratet, ist das Montag im Zoch. Also das geht schon. Aber im Moment sind wir so ein bisschen im Windschatten der Bundestagswahl. Wir können ja noch keine bundespolitischen Wagen bauen. Eine Woche vor Rosenmontag findet die Wahl halt statt. Und in dieser Woche müssen wir dann 3-4 Wagen bauen, auf die Schnelle. Weil wir noch nicht hundertprozentig wissen, wer Kanzler wird. Wir wissen nicht, wer mit wem, falls wir das überhaupt Rosenmontag schon wissen, wer mit wem koaliert. Wir wissen noch nicht, wer unter die 5%-Hürde absäuft. Das müssen wir alles in der letzten Woche machen. Darum bin ich heute im Moment ganz entspannt. Wir warten erstmal ab.
Ja, und haben Sie nicht dann sicherheitshalber, allein schon um Ihre Nerven zu schonen, alle auf Halde einmal? Also einen Scholz, eine Weidel, einen Merz, die stehen alle schon mal rum. Die Frage ist nur noch, wie Sie die zusammensetzen?
Ja, nee, das können wir leider nicht machen. Alle Elemente eines Wagens müssen zusammenpassen, um die Pointe entstehen zu lassen. Das kann man nicht im Vorfeld planen. Das muss alles auf die Pointe hinweisen. Und wenn der Gesichtsausdruck schon falsch ist der Person, ja, sie lächelt, anstatt irgendwie übellaunig zu gucken, dann ist der Wagen schon hinfällig. Aber ich mache das mit den Ideen relativ schnell. Also am Sonntagabend, wenn die ersten Prognosen irgendwie feststehen, dann werde ich schon Entwürfe skizzieren und am Montag fangen wir dann an zu bauen. Also das ist in Düsseldorf der kurze Dienstweg. Es gibt nur 2-3 Karnevalisten, die darüber entscheiden, welche Wagen gebaut werden von mir. Mhm. Und die machen das sehr schnell. Per WhatsApp, bauen oder nicht, Fragezeichen, kommt zurück, super, bauen. Oder eben, nein, machen wir nicht. Machen nochmal eine bessere Idee. Also es geht sehr, sehr schnell bei uns in Düsseldorf.
Wenn wir schon nicht über die aktuellen Wagen sprechen können, dann aber über vergangene, oder? Da gibt es ja auch genug immer. Nach über 40 Jahren. Haben Sie denn Oldtime-Favoriten?
Ja, mein Lieblingswagen ist immer noch der Wagen Blond ist das neue Braun. Da gibt es 4 blonde Menschen. Gerd Wilders war blond oder ist immer noch blond. Und Le Pen in Frankreich und der unsägliche Trump natürlich. Und ein blondierter Adolf Hitler stand auch daneben. Und die hielten so ein Schild hoch, Blond ist das neue Braun. Das war natürlich gegen die rechtspopulistische Welle gerichtet, deren Protagonisten ja alle merkwürdigerweise flachsblond sind, ja, auch Boris Johnson in England. Der war aber nicht dabei, weil der ist kein Rechtsextremer, der ist einfach nur doof. Und deswegen hat er es nicht auf den Wagen geschafft. Dieser Wagen könnte heute immer noch fahren. Die sind alle noch dabei. Gut, der Führer ist schon lange tot.
Ja, aber ich meine, Sie machen sie ja immer kaputt danach, sagen Sie.
Ja, ja, danach mache ich sie immer kaputt. Ja. Aber dieser Wagen ist mein Lieblingswagen. Da habe ich auch den schärfsten Shitstorm schon gekriegt. Also mit Morddrohungen und allem, was dazu gehört.
Mhm. Wobei alle machen sie ja auch gar nicht kaputt, oder? Aus dem letzten Jahr ist einer im Haus der Geschichte gelandet.
Ja, das ist wahr. In letzter Zeit haben viele Wagen noch ein Nachleben nach Rosenmontag. Normalerweise werden die im Veilchen Dienstag alle zerstört, kommen in den Container. Aber viele Wagen werden noch gebraucht nach Rosenmontag für Demonstrationen, für Fridays for Future, für für Greenpeace, für Anti-AfD-Demonstrationen, was auch immer. Es sind 3-4 Wagen noch im Einsatz im Moment von mir aus den letzten Jahren. Und einer ist tatsächlich, hat es geschafft, der Wölki-Wagen, Kardinal Wölki aus Köln, krallt sich am Kölner Dom fest und bringt ihn damit zum Einsturz, während hinter ihm die Missbrauchsfälle an seinen Beinen zerren. Schönes Motiv, leicht zu verstehen. Das ist jetzt im Haus der Geschichte in Bonn gelandet als Dauerexponat.
Ist wahrscheinlich für einen Düsseldorfer, wenn er dann einen Kölner Kardinal durch den Kakao ziehen kann im Karneval, ist das wahrscheinlich noch die allergrößte Befriedigung, oder?
Das macht natürlich am meisten Spaß. Die Kölner zum Beispiel haben in den letzten Jahrzehnten keinen kritischen Kardinal-Meißner-Wagen und ich glaube auch keinen kritischen Wölki-Wagen gebaut, wenn ich mich recht erinnere. Und dann sagen wir immer, wir bauen in diesem Fall für die Kölner die Wagen gleich mit. Wobei die Kölner Superwagen bauen. Also in den letzten Jahren hat sich da wahnsinnig viel getan. Ich bin sehr beeindruckt, muss ich sagen. Und kann nur sagen, Hut ab, Kollegen.
Kommen Sie denn dann, Sie haben es vorhin gesagt, nach den Interviews möglicherweise am Abend, jetzt dann vom Rosenmontag, kommen Sie dann überhaupt dazu, den Karneval noch zu feiern bei Ihrem Job?
Ja, also ich finde Karneval prinzipiell toll. Ich habe jetzt eine Ausstellung in Düsseldorf, wo alte Kinderbilder von mir hängen. Da habe ich schon, so wie ich den Pinsel halten konnte, den Zug gemalt. Also ich muss von Anfang an sehr beeindruckt gewesen sein und bin eigentlich so ein verhinderter Jeck. Denn in der Zeit, wo die anderen feiern, muss ich ja bauen. Also ich bin auf keiner einzigen Sitzung gewesen in diesem Jahr. Also das Arbeitspensum ist so hoch, das lässt es einfach nicht zu. Insofern bin ich so, ich würde eher sagen, Karnevalssympathisant.
Ne? Aber meine, viele wären froh, wenn sie nicht auf Karnevalssitzungen sein müssten.
Ja, das je nach Veranlagung, würde ich sagen.
Ja, Sie wären froh, wenn Sie hin dürften, aber Sie können.
Ach ja, ich finde das schon ganz schön. Also einfach so, der Karneval ist ja einfach ein Fest, das ist einfach pure Lebensfreude. Die schönen Seiten des Lebens, ne? Mal die Schwere des Lebens vergessen, wirklich einfach feiern, die Sau rauslassen. Das ist alle Tabus einfach mal hinter sich zu lassen, die Narrenfreiheit genießen. Das kann man ja auch auf Sitzungen. Also das ist einfach eine unheimlich schöne Erfindung, aber ich kann sie leider nicht in vollen Zügen wahrnehmen.
Ja, dafür machen Sie die Züge voll.
Genau, und eine Sache kommt auch noch dazu. Der Karneval hat natürlich viele Facetten und der hat auch so eine Traditionsfacette, so eine Brauchtumsfacette mit Uniformen und Orden und Ritualen und allem. Und das ist gar nicht so mein Ding. Aber was ich am Karneval mag, ist so das rebellische Element, das anarchische Element.
1:1 der Talk mit Jacques Tilly, mit dem wir per Schalte nach Düsseldorf verbunden sind. Ist man als Düsseldorfer, Sie haben es gerade schon gesagt, automatisch Karnevalsfan oder muss man sich da auch erst annähern an das Thema?
Ja, das ist ein schwieriges Thema in Düsseldorf. Also in Köln ist jeder sozusagen qua Geburt Karnevalist. Man kann den Karneval auch gar nicht entkommen in Köln. Also das ist wirklich Ausnahmetage dort. Das ist in Düsseldorf nicht ganz so. Köln war immer katholisch geblieben und die Protestanten hatten es mit Karneval nie so. Luther hat den Karneval ja abgeschafft, mehr oder weniger. Und Düsseldorf ist zum Teil eben auch protestantisch. Und deshalb ist der Karneval nicht ganz so verwurzelt in der Stadtgesellschaft. Man muss sich schon entscheiden, für den Karneval da zu sein. Also ist alles ein paar Etagen niedriger, auch das Finanzniveau ist ein bisschen niedriger. Ja. Die Kölner sind ja tatsächlich, also Köln sind sie alle karnevalsbesoffen. Das kann man nicht von jedem Düsseldorfer sagen.
Es ist ja auch eine Frage möglicherweise von Zeitläufen und Zeiterscheinungen. Also ich erinnere mich zum Beispiel an eine Zeit, da war in München es völlig undenkbar und uncool, jedenfalls in einem bestimmten Alter, aufs Oktoberfest in Tracht zu gehen. Mhm. Da haben sie gesagt, geht ja überhaupt nicht. Also wenn überhaupt Oktoberfest, dann nur in Jeans. Hat es das im Karneval in Düsseldorf auch mal gegeben, so ganze Jahre, und gesagt, oh nee, das ist nur wirklich nichts, wo man hingehen kann?
Ja, in meiner Jugend war das so. Also Karneval, das war irgendwas, das war schwarzes Milieu, das war, ne, das war rechts und das war irgendwie, also ich war ja in den 80er Jahren sozialisiert und die ganzen Alternativbewegungen, da fühlte ich mich zu Hause und der Karneval in meiner Generation, also als ich Schüler war oder Student dann später, das war irgendwie erstmal, nee, das war nichts für uns, ne, das war für die anderen, ne, das gab es irgendwie nicht, genau, aber das hat sich aufgelöst.
Ja, ne? Genau, aber Karneval ist ja auch bis heute nicht nur spaßig, sondern manchmal auch spießig. Sie haben das ja selber gesagt, gerade vorhin, ja, mit den ganzen Medaillen und Aussehen. Und spießig ist das Letzte, was so einem zu ihrer Kindheit und zu ihren Eltern eingefallen ist.
Ja, aber der Karneval, der hat ja für alle Platz, ne? Eben auch für Leute wie mich. Und ich finde auch diese Ritualisierung eigentlich ganz schön, ne? Diese Struktur, die das dem Leben gibt. Und das hat auch was. Also ich ist nicht so, dass ich das ablehne, ne? Aber als ich 16, 17 war, also da war Karneval einfach überhaupt nicht existent. Als ich Kind war, natürlich schon. Klar, da haben wir uns alle verkleidet, sind rumgelaufen. Und zum Zoch bin ich eigentlich auch immer gegangen, weil mich die eigentlich schon immer auch als Schüler die politischen Wagen interessiert haben.
Also, und die Kamelle?
Ja, die Kamelle, klar, als Jugendlich, als Kind natürlich schon. Ja. Ich habe meinen ersten Zug tatsächlich mit 4 Jahren gesehen und war begeistert. Mein Vater hatte eine große Aluleiter, da bin ich also hochgeklettert und konnte alles sehen und kann mich wirklich noch daran erinnern, dass ich immer die Prinzessin sehen wollte, ne? Die Karnevalsprinzessin. Ich habe immer gefragt, ist das jetzt die Prinzessin? Ne? Weil ich konnte ja noch nicht lesen. Mhm. Also ich war schon von Anfang an, glaube ich, sehr, sehr zugaffin. Ne?
Sie konnten nicht lesen, aber auf der Prinzessin steht doch nicht Prinzessin drauf.
Nein, aber
da muss man nicht lesen können.
Ja, aber es steht dann Prinz. Prinz Eugen und Prinzessin Carla oder was weiß ich. Das steht da schon und wenn man da des Lesens mächtig ist, dann kriegt man das schon irgendwie raus. Aber ich wusste es überhaupt nicht. Ich wollte unbedingt eine echte Prinzessin
sehen. Als Sie vier waren, das war 67, wenn Sie sagen, Sie haben sich damals schon für politische Wagen interessiert, wissen Sie noch, was da dabei war?
Ja, natürlich, die Ostverträge, Willy Brandt, ne, war natürlich der Kanzler zu dieser Zeit. Helmut Schmidt hat dann übernommen. Das habe ich mir alles natürlich als Kind und als Jugendliche reingepfiffen. Und ich war auch wirklich tatsächlich im zarten Alter schon sehr politisiert. Ich habe in meiner Zeichnungskiste, die meine Eltern zum Glück aufbewahrt haben, alles, was ich je gezeichnet habe, haben die in dicke Kisten getan und das ist eine Menge. Da habe ich tatsächlich Franz Josef Strauß gefunden. Im Alter von 8 Jahren habe ich schon, ich komme aus einem sozialdemokratischen Haushalt, also Strauß war natürlich der Gott sei bei uns meiner Jugend. Ne? Und da habe ich schon ihn in Auseinandersetzung mit Willy Brandt gemacht. Das waren ja hochpolitisierte Zeiten, das ging auch an uns Kindern nicht vorbei.
Haben Sie das Künstlerische denn von den Eltern geerbt insgesamt oder haben die Sie nur gelassen?
Ja, beides so. Also mein Vater war Fotograf, aber eher technisch orientiert. Meine Mutter war schon Künstlerin, aber hat ihr Talent erst spät entdeckt. Also eigentlich war das von Geburt an so. Kaum konnte ich irgendwie einen Stift halten, habe ich alles vollgekrakelt. Das war von immer schon so mit einer unglaublichen Schaffenskraft versehen. Wenn ich mir mein Kinderwerk angucke, also alles, was ich so vor der Schule gemacht habe, das war schon enorm.
Ja, vielleicht landet das ja auch noch irgendwann mal im Haus der Geschichte, wer weiß.
Auf jeden Fall habe ich die Kinderzeichnungen jetzt schon im Düsseldorfer Stadtmuseum vermacht. 87 Exemplare gehören jetzt zum Archiv und die haben sich sehr darüber gefreut.
Okay. Sie haben vieles anders gemacht als andere kleine Kinder. Andere brechen aus der Schule aus, Sie sind eingebrochen.
Oh, woher wissen Sie das denn?
Das ist mein Job. Sie können Wagen bauen, ich weiß, dass Sie mal in Schule eingebrochen sind.
Das ist wahr, ja.
Wie kam das?
Ja, das waren halt damals revolutionäre Zeiten. Die Schule, in der ich war, das war das Rote Comenius-Gymnasium, die war also ganz besonders links und da war man natürlich gegen alles, nicht? Gegen das Lehrerkollegium, gegen das System, gegen das Schulsystem und da sind wir nachts eingebrochen in die Schule und haben da unsere politischen Aktionen an den Wänden verewigt. Also
auch wieder mit Kunst?
Auch wieder mit Kunst. Also wir haben die Schule jetzt nicht verschandelt, sondern wir haben dort einfach sozusagen in der Spätphase der Hippie-Kultur Blumen angemalt. Also mitten in den Gang gemalt, große bunte Blumen. Einfach.
Das mit dem Verschandeln hat das Direktorium anders gesehen?
Ja, damals, also als es geschehen ist, Anfang der 80er Jahre schon, aber später wurde ich dann in die Schule eingeladen, als ich dann tatsächlich in Düsseldorf einen Namen hatte und musste das dann signieren. Und ich glaube, es ist immer noch da.
War das die Zeit, aus der Ihr Spitzname der Ärgermeister kommt?
Ja, das kam noch ein bisschen früher. Ich bin in einem sehr bürgerlichen Viertel groß geworden, wo eigentlich so die Oberschicht gerne zu Hause ist von Düsseldorf, das reiche Oberkassel. Ich sage immer, die schönen Reichen und ich wohnen da. Und wir waren als Kinder schon die Ausnahme. Wir hatten wahnsinnig lange Haare. Wir kommen aus einem sehr liberalen Haushalt. Wir wurden immer die Vogelnester genannt, nicht? Weil wir so große Matte hatten. Und wir haben uns selber die Ärgermeister genannt, weil wir die Nachbarn geärgert haben. Mit Rückendeckung des Vaters übrigens. Der hat sich darüber gefreut, wenn es kreativ war. Aber er hat schon aufgepasst, dass wir im Rahmen blieben. Also, dass wir nicht wirklich halbkriminelle Dinge machen. Das war schon eigentlich alles sehr süß.
Hat es denn dann irgendwann mal auch so einen Kristallisationspunkt des Erwachsenwerdens gegeben, dass die Haare dann irgendwann mal abgingen oder irgendwie anders angekommen war?
Während des Studiums, würde ich sagen. Also ich sah als Schüler aus, ich war ein Vollöko, ich hatte wirklich alles wuchs, was wachsen konnte. Ich hatte mehr fragwürdige Kleidung und die Frisur war noch fragwürdiger. Also wenn ich heute Fotos sehe, denke ich mir, oh mein Gott, was waren das für Zeiten?
Fragwürdige Kleidung möchte ich jetzt aber genauer wissen. Also fragwürdige Frisur kann ich mir vorstellen.
Ja, halt so völlig zerrissene Jeans und uralte Schuhe und Pelzmäntel, die wirklich aus dem Sperrmüll gezogen waren. Also ja, so komisches Zeug. Ich kann es Ihnen, also was ich auf Fotos da entdeckt habe, da habe ich gesagt, wo habe ich das denn wohl her? Das hätte man alles verbrennen müssen. Aber damals in der voll Alternativ-Öko-Zeit war das einfach so und ich habe da voll mitgespielt.
Hat es in Düsseldorf, ich habe wahrscheinlich ein falsches Klischeebild von Düsseldorf, was nur aus der Kühe besteht oder so, keine Ahnung. Ja, hat es in Düsseldorf sowas wie eine Hausbesetzer-Szene auch?
Ja, natürlich.
Auch
klar war ich da auch dabei. Also das war Anfang der 80er Jahre, natürlich Neusser Straße und so, da war ich dabei natürlich. Also ich war immer sehr gewaltfrei. Also ich war als Jugendlicher schon eigentlich eher so, Gandhi-Anhänger, könnte man sagen. Nicht? Mhm. Also dem Gegner nicht schaden, aber seine politischen Anliegen durchsetzen. So, das war mein Ding und ich habe nie in meinem Leben irgendwo einen Stein geschmissen oder würde nie einen Menschen angreifen. Also ich war immer sehr friedfertig, aber viele Dinge habe ich schon mitgemacht, das stimmt schon. Also das ist halt meine Zeit damals gewesen. Die großen Demonstrationen, die Friedensdemonstrationen, in Brockdorf war ich dabei, das war einfach so üblich bei uns.
Mhm. Wenn man Sie damals gefragt hätte, wie sind deine beruflichen sonstigen Perspektiven?
Also eigentlich wollte ich geisteswissenschaftliches Studium machen. Ich habe mich sehr für Journalismus interessiert. Also Ihren Job hätte ich gerne gehabt.
Mhm. Ich würde Ihren auch nehmen.
Ja gut, gerne. Können wir gerne tauschen, falls das noch Sinn macht in meinem hohen Alter. Ich wollte eigentlich Philosophie und Geschichte studieren, aber ich bin ganz früh an den Karneval gekommen. Also direkt nach dem Zivildienst, zack, in die Wagenbauhalle. Ich durfte direkt auch schon Helmut Kohls bauen. Der wurde ja damals gerade Kanzler. Und da habe ich gesehen, hey, das macht mir eigentlich mehr Spaß als Schreiben und Lesen. Ne?
1:1. Der Talk auf Bayern 2. Stefan Parisius im Gespräch mit
Jacques Tilly, Bildhauer, Satiriker, Illustrator.
Wie sind Sie überhaupt eben damals nach dem Zivildienst 1984 zum Bau der Karnevalswagen gekommen? Sie waren ja kein Karnevalsadel, wenn ich das richtig verstanden habe. Also es war ja nicht so, dass irgendwie da irgendwelche Vorsitzenden Sie hier protegieren können.
Nein, das ist wahr. Also ich bin da per Zufall reingekommen. Ein Freund von mir, der in der Kunstszene zu Hause ist, der hat dort schon als Kind gebaut. Und dann gab es irgendwann mal einen Aufruf, wir brauchen neue Wagenbauer. Und dann hat das Karnevalskomitee mich eben auch gefragt. Und mein Freund hat mich da reingebracht, ob ich mir das vorstellen könnte. Und dann habe ich direkt einen Helmut Kohl gebaut. Also direkt, ich habe nicht direkt erst jahrelang Papier aufgelegt oder Hilfsarbeiten gemacht. Ich habe direkt sozusagen als politischer Wagenbauer bin ich dort eingestiegen. Und es hat mir so einen Spaß gemacht, dass ich dann einfach jedes Jahr immer wieder gekommen bin.
Können wir einfach nur mal kurz erklären für alle Nicht-Düsseldorfer, also wie groß ist der Anteil an politischen Wagen in Ihrem Zug?
Also der Zug besteht hauptsächlich so aus 80 Gesellschaftswagen. Da fahren dann halt die Vereine mit, die jeweiligen und auch die Sponsoren und auch das Prinzenpaar. Die haben große Wagen, wo Menschen mitfahren. Und dann gibt es 12 bis 14 politische Wagen. Das sind einfach nur Bauernanhänger, wo die normalerweise ihre Rüben mit durch die Gegend fahren und im Winter dann eben die politischen Figuren draufgesetzt werden. Und da fahren keine Menschen mit. Und da geht es halt um Humor und Politik. Und Weltpolitik, Landespolitik, Lokalpolitik.
Und die 12 Wagen bauen Sie?
Die 12 Wagen baue ich, beziehungsweise ich und mein Team. Karnevalswagenbau ist ja eine Teamsportart. Das kann nicht einer alleine. Dafür ist das einfach zu viel Arbeit.
Und 1984 war es dann direkt der Kohl. Ich habe mal nachgeschaut, was es noch hätte gewesen sein können. In dem Jahr wurde Anschnallen im Auto Pflicht.
Ja.
Bis dahin ging es ohne. Offensichtlich, das hätte man ja auch irgendwie machen können. Aber
ich kann mich da nicht so genau dran erinnern. Damals habe ich nur 2 Wagen gebaut. Also ich habe eigentlich jedes Jahr immer einen Wagen mehr gebaut. Aber im ersten Jahr war es nur einer, im zweiten Jahr waren es 2. Genau, und dann hat sich das so langsam gesteigert. Die Wagen der Kollegen habe ich damals leider nicht fotografiert. Ich kann mich jetzt an so einen Wagen nicht erinnern. Aber die politische Situation im Allgemeinen, nicht? Also so Kohl und Wörner und Genscher und wie sie alle heißen, die alten Kempen, die habe ich natürlich noch gut in Erinnerung. Ach ja, und Strauß natürlich. Der war auch immer Pflicht auf den Karnevalswagen.
Der hat sie offensichtlich also doch nachhaltig schon zum politischen Menschen als kleinen Jungen gebracht.
Ja.
Ja, und dann weiter geprägt.
Ja, das war so, genau. Mhm. Den wollte bei uns zu Hause keiner.
Außer Sie im Karneval.
Ja, im Karneval natürlich. Das ist natürlich ein gefundenes Fressen, so ein Mensch. Also der ist ja diese barocke Figur, die hat ja Angriffsflächen geboten. Also da ganze Generationen von Satirikern konnten sich von Franz Josef Strauß ernähren. Ne? So ähnlich wie Trump jetzt. Ne? Also man muss dankbar sein. Ne? Als er gestorben war, waren alle wirklich traurig, muss ich sagen. Ne? Weil einfach so viel, so ein Typ gibt es halt nicht nochmal.
Über den Vergleich denke ich irgendwann mal bei Gelegenheit.
Ja, das war jetzt wirklich ein sehr hinkender Vergleich.
Sie sprechen ja nicht über Ihre aktuellen Wagen, aber einen Trump haben Sie ja schon geübt, ne?
Den haben wir schon oft gebaut. Ja. Und ich muss direkt natürlich sagen, Strauß war Demokrat, natürlich. Durch und durch. Also Trump nicht. Ja. Ne? Trump ist ein Krimineller in meinen Augen, ne? Der Gesetze nicht achtet. Und also das ist was ganz anderes.
Natürlich. Aber Sie hätten auch keine Angst, sich zu wiederholen, wenn es dieses Jahr einen Trump-Wagen gegeben hätte?
Ja, es ist wirklich sehr schwierig. Also wir haben schon 4 Jahre Trump gehabt. Alles, was man zu diesem Mann sagen kann, ist gesagt, seine gesamte kranke Psyche ist durchleuchtet. Was soll man da noch Neues machen? Ich meine, er kann dem Wahnsinn immer noch neue Facetten abbringen, nicht? Stichwort Grönland. Also das ist schon irre, was da immer noch Neues kommt, jeden Tag. Oder Gaza, das ist einfach so irrsinnig. Klar wird er natürlich vorkommen. Aber ich habe immer ein bisschen Probleme bei meinen Trump-Wagen, weil ich würde lieber über andere, über wichtigere Themenwagen bauen. Aber alle reden jetzt wieder über Trump, alle wollen Trump sehen und der blockiert eigentlich die wichtigen Dinge und das nervt mich total. Das sind alles Werbewagen für Trump, auch wenn sie noch so hart sind.
Beherrscht halt Kommunikationsdesign.
Ja, er kann es halt.
Wie Sie halt auch.
Er kann es halt.
Weil das haben Sie ja studiert. Das war ja dann zwischen dem Wagenbau immer.
Genau.
Kommunikationsdesign studiert, 9 Jahre lang. Ist aber schon lang.
Ja, das lag daran, weil ich ja im Winter immer nicht da war. Also meine Professoren haben beide Augen zugedrückt, weil das Wintersemester, das habe ich immer geschwänzt und deswegen war das Studium wirklich sehr, sehr lang. 9 Jahre sind schon also wirklich hart, aber wenn man nur die die Sommersemester zählt, war es ein normales Studium von 4,5 Jahren.
Wenn man Kommunikationsdesign studiert, wird man wahlweise entweder amerikanischer Präsident oder landet in einer Werbeagentur zum Beispiel. Haben Sie jemals in so einem Laden gearbeitet?
Ja, mein Professor hat mich mal eingeladen. Kurt von Manstein, der in Nordrhein-Westfalen oder überhaupt auch für Kohl die Wahlkämpfe gemacht hat. Und ich habe mich immer für politische Kommunikation interessiert und habe gedacht, sowas werde ich mal machen. Also ich habe da 3 Monate gearbeitet. Er hat mich eingeladen in seine Agentur als Junior-Art-Direktor. Und da habe ich gesehen, dass das nichts für mich ist. Also ich muss frei leben. Ich bin Freigeist. Ich muss meine eigenen Sachen machen. Das war nichts für mich. Und ich habe mich nach der Halle zurückgesehnt. Und seitdem konnte ich die Freiheit der Wagenbauhalle, ich bin das ganze Jahr dort tätig, wirklich schätzen.
Ja, jetzt sind Sie das ganze Jahr dort tätig. Jetzt kommt eine unfassbar kreativfreie Frage, die Sie wahrscheinlich schon 10.000 Mal, ist wie beim Skilehrer. Was machst du eigentlich im Sommer? Also, ja, genau. Es ist ja schon ein recht saisonales Geschäft, vorsichtig gesagt, mit dem
Sie da unterwegs. Das muss man schon sagen. Wir können aber das ganze Jahr in unserer Wagenbauhalle arbeiten. Das ist schon mal sehr gut. Wir müssen nicht extra eine Halle anmieten, die nur für 6 Wochen zur Verfügung steht, wie das in den 80er Jahren war. Wir haben inzwischen eine eigene Halle. Und wir können mit dem Wagenbau schon im Mai beginnen, denn wir bauen ja überwiegend die Gesellschaftswagen. Die politischen Wagen, die bauen wir erst kurz vor Schluss, also ab Neujahr. Das ist ja erst so das Sahnehäubchen, würde ich mal sagen. Aber das ganze Jahr über bauen wir die Gesellschaftswagen schon. Also dann bauen wir dann Kutschen und Pferde und weiß nicht, was man also im Karneval braucht. Und wir haben dann auch Zeit für Eyecatcher, für NGOs, das machen wir eben auch, dass wir Großplastiken bauen für Greenpeace, für Amnesty oder für auch für Firmen, die vielleicht eine Firmenfeier haben und dann bauen wir dann eine riesige Alice im Wunderland oder so etwas oder riesige Blumen oder eben einen Atomkraftdrachen für Greenpeace oder ein trojanisches Pferd für Greenpeace, das machen wir eben auch im Sommer.
Sind die Wagen dann das Zubrot oder die anderen Sachen, die Sie so
Nein, das Hauptkerngeschäft ist schon der Karneval, das muss man sagen. Also ich und mein Team, wir bauen wirklich 40, 50 Wagen in einer Session, das ist schon jede Menge Arbeit. Ich habe 10-köpfiges Team, was ich ernähren muss. Und die Arbeit geht uns da wirklich nicht aus. Mhm. Das ist wirklich eine extreme Belastung
für mich und mein Team. Und ansonsten nimmt man halt mit, was kommt. Also es hat Aufruhr gegeben, als Sie für Köln gearbeitet haben und da mal Gin-Etiketten gestaltet.
Ja, das Verhältnis zwischen Köln und Düsseldorf, also wir sagen nicht du zueinander, das ist schon recht ambivalent, würde ich sagen, ganz vorsichtig. Aber das ist eigentlich nur ein Spaß, muss man sagen. Also, aber geht von Köln aus.
Da ist man sich nicht immer sicher, ehrlich gesagt, wenn man euch zuhört.
Ja, also die Kölner meinen es ernster als die Düsseldorfer. Es geht meistens tatsächlich von Köln aus, muss ich sagen. Die Kölner definieren sich als Nicht-Düsseldorfer. Die wollen genau nicht so sein wie wir. Die wollen nicht so. Also das ist ja das Image von Düsseldorf. So spießig, so bieder, so neureich, so langweilig. Ne?
Der Rest ist parteiisch.
Ja, genau. Die wollen sich von Düsseldorf absetzen und wir helfen denen gerne bei ihrer Identitätsfindung.
Und Sie sind immer mit Ihrer Identität geblieben in der Selbstständigkeit, in Ihrer Wagenbauhalle. Ja. Auch als 2 Kinder dann irgendwann mal dazu kamen, die Frau auch freischaffende Filmemacherin.
Oh ja.
Gab es da auch Zeiten, in denen das Lebensrisiko doch spürbar unangenehm wurde?
Also Selbstständige haben natürlich immer die Schwierigkeit, wenn sie kein festes Gehalt haben, was mache ich nächsten Monat, wie kriege ich meine Miete zusammen. Aber das Schöne am Karneval ist ja, der findet jedes Jahr statt. Also wenn man da einmal ein Abo drauf hat, dann kann man sich darauf verlassen, dass in 10 Jahren immer noch Karneval stattfindet. Und da kann man schon Leben drauf aufbauen, ohne Existenzängste. Aber finanziell sind wir immer so am Nullpunkt. Also reich wird man damit nicht mit der Arbeit. Also das ist klar. Aber
und das mit dem jedes Jahr war die letzten Jahre ja auch relativ. Ne?
Ja,
also wie sind Sie als Karnevalsmensch durch diese Corona-Zeit gekommen mit all den Absagen?
Ja, das hat komischerweise eigentlich ganz gut funktioniert. Wir haben ganz viel auf andere Jobs ausgewichen und sind echt noch nicht mal mit blauem Auge da rausgekommen. Da war ich wirklich sehr erstaunt. Am Anfang habe ich auch gedacht, jetzt ist vorbei. Mein Team muss ich entlassen. Alles läuft auseinander, weil wir jetzt hier 2 Jahre keinen Zoch haben. Das ist ja 2 Jahre ausgefallen. Ja. Aber das Komitee hat uns auch ein bisschen geholfen. Wir haben einmal richtig 8 Mottowagen gebaut, obwohl gar kein Zoch war. Die sind dann einfach so durch Düsseldorf gefahren und die wurden bezahlt. Also uns wurde schon auch unter die Arme gegriffen, denn das Karnevalskomitee weiß, wenn das Team einmal auseinandergelaufen ist und ich mache was anderes, das dauert Jahre oder Jahrzehnte, bis man das wieder so aufgebaut hat.
1:1 der Talk am Rosenmontag mit Jacques Tilly, Karnevalswagenbauer aus Düsseldorf. 12 Kilometer Maschendraht, 9 Kilometer Dachlatten, 1000 Liter Farbe. Klingt nach einer Großbaustelle, ist aber wohl Ihr Materialverbrauch in einer Saison.
Ja, wenn man da 40, 50 Wagen baut als Team, das ist schon ein ordentlicher Kostenfaktor und da kommt schon einige Materialien zusammen, obwohl man ja dazu sagen muss, unsere Figuren sind alle hohl. Es ist eine ganz dünne Schicht Draht, die von Dachlatten gehalten wird. Darüber kommt eine Schicht Papier, also im Grunde fährt nur Luft durch die Straßen. Das ist also eigentlich so vom Materialverbrauch fast nichts. Wenn man so einen Wagen nachher zusammenpresst, ist das nur ein halber Kubikmeter.
Ich dachte gerade schon, Sie wollten ein inhaltliches Statement wieder abgeben.
Über dass alle Politiker, Hohlköpfe, ja, dass die Hohlköpfe durch die Gegend fahren, ja gut.
Aber Sie haben es ja
das Schicksal haben alle Politiker.
Wie ist denn der Weg tatsächlich aber von einer Idee, die Sie haben, bis zum fertigen Mottowagen? Dass es sehr schnell geht, haben Sie schon gesagt.
Genau.
Was passiert da?
Ja, also die Idee ist natürlich schon das Wichtigste und da quäle ich mich auch wirklich. Das müssen wirklich gute Ideen sein. Das müssen idealerweise müssen das Ikonen sein, die man nach 10 Jahren noch angucken und sagt, gut gemacht, politisch richtig. Wenn die Idee erstmal da ist, nach einer langen Leidensphase, denn das ist harte Arbeit.
Also die Idee wäre dann, um bei dem Beispiel zu bleiben, mit dem Blond ist das neue Braun, was Sie vorhin besprochen haben. Das war zunächst mal die Idee, also da stelle ich die 4 Blondköpfe nebeneinander, den Hitler mache ich auch noch blond und dann schreibe ich den Text drunter.
Genau. Dann ist die Idee da. Und der Entwurf ist eben auch da und ich muss in jeder Session vielleicht so 40, 50 Ideen liefern und dann wird ausgewählt und wenn dann ausgewählt wurde von mir und vom Komitee natürlich, die Entscheider müssen natürlich das letzte Wort haben, welcher Wagen fährt und welcher nicht, dann können wir tätig werden mit der Realisation, dann mache ich eine Bauzeichnung, es wird nicht einfach so drauf losgebaut, sondern wie beim Architekten wird vorher eine Zeichnung gemacht und dann wird alles genau festgelegt, damit die Figur auch nicht zu groß wird oder zu klein und dann baue ich das Grundgerüst, das mache meistens ich noch, aus Dachlatten wird dann halt das Skelett dieser Figur gebaut, sagen wir mal der Donald Trump-Kopf oder so, der bekommt dann eben eine Holzpyramide rein, dann mache ich Querhölzer und Biegeleisten und wenn ich den Punkt habe, ich mache das selber, weil ich ja die Figur im Kopf habe, ich bin da am schnellsten, dann gebe ich das an mein Team weiter, an die Svenja beispielsweise bei mir im Team, die drahtet inzwischen viel besser als ich und drahten heißt halt den Maschendraht so biegen, dass nachher ein schönes Porträt da ist, aber man sieht natürlich durch den Maschendraht hindurch, da muss noch eine Schicht Papier drauf, das nennen wir Kaschieren, das ist Blumenpapier, was nicht in Wasser sich auflöst, das wird in Leim getunkt, in einen Leimeimer aus Knochenleim, wird dann auf den Draht gelegt und dann ist die Figur geschlossen und dann kommen die Maler, malen mit Acrylfarbe. Die Figur wird dann auf den Wagen gehoben, Stoff drum getackert, fertig, Rosenmontag kann kommen.
Das heißt also, da ist jetzt keine künstliche Intelligenz, keine 3D-Programme, Grafiken, Design, die das alles irgendwie außen rum machen, sondern das überträgt sich wirklich einfach so von Mensch zu Mensch.
Genau, also ich glaube, wir haben hier eine analoge Arbeit hier, also die Digitalisierung hat noch überhaupt keinen Einzug gehalten. Wir arbeiten wie in den 50er Jahren im Grunde mit denselben Techniken, wie damals halt Gerhard Richter und Günther Uecker auch Wagen in Düsseldorf gebaut haben. Mit derselben Technik machen wir das auch und ich glaube, in 30 Jahren wird das auch noch genau mit Leim, Draht und Acrylfarbe erstellt. Ohne Computer-Aided Design.
Pappmaché klingt aber jetzt nicht so wirklich regenfest eigentlich, oder?
Ja, doch. Wir arbeiten ja mit Acrylfarben und mit Wandfarben und wir hatten 2020 den ultimativen Regentest. Da war wirklich das schlimmste Wetter, was man sich denken kann. Der Regen, der flog also durch den Wind waagerecht auf die Wagen drauf. Es ist nichts abgefallen. Also da war ich schon sehr, sehr froh. Ich habe schon gedacht, alle Wagen werden jetzt hier enthäutet. Der nackte Draht fällt durch die Straßen. Aber da war ich wirklich sehr, sehr froh, dass das gehalten hat. Also das war der ultimative Techniktest.
Wenn das dann fährt, fahren Sie auf einem der Wagen dann mit? Oder könnten Sie dann theoretisch im letzten Augenblick noch, wenn jetzt dem Trump plötzlich das Nasenloch tropft, da irgendwie was einsetzen? Oder?
Ja, das mache ich noch. Also am Rosenmontagmorgen fahre ich nochmal die Zugstrecke ab. Die Wagen werden ja vorher aufgebaut in der Corneliusstraße und dann habe ich so mein Erste-Hilfe-Set dabei. Falls irgendwo auf dem Weg zur Aufstellung noch irgendwo was abgefallen ist oder irgendwo ein Riss in der Nase ist oder so etwas, das kann ich dann schnell noch flicken. Aber während der Zug läuft, kann ich natürlich nichts machen. Das war übrigens ganz schlimm im Jahr 2013. Da ist während der Zug lief Papst Benedikt zurückgetreten. Das war wirklich echt ärgerlich. Da konnte ich nichts mehr machen. Ne, das wäre natürlich ein gefundenes Fressen gewesen. Ne? Der Rücktritt eines Papstes hat es noch nie gegeben nach dem Motto, der Letzte macht das Licht aus und so. Aber leider. Also da habe ich mich wirklich sehr geärgert.
Den haben Sie auch gemacht ab und zu mal. Gibt es irgendeinen Kopf, irgendeine Figur oder was auch immer, an dem Sie immer scheitern? Also an den Sie nie so richtig gut hingebracht haben?
Ja, das war komischerweise bei Gorbatschow so. Also man denkt natürlich, wieso einfach auf Pfannekuchengesicht, Glatze und dann diese berühmte Leberfleck da oben. Ja. Aber der war wirklich schwer. Also das typisch Gorbatschowige hinzukriegen, das war gar nicht so leicht. Und auch bei Merkel war es gar nicht so leicht. Es gibt Leute, die macht man mit links. Trump oder sowas, nicht? Oder Scholz. Da braucht man noch nicht mal mehr eine Zeichnung machen. Die könnte ich im Blick. Oder Kohl damals.
Ist Scholz leichter oder Merz?
Ich glaube, Scholz ist noch leichter. Billardkugel, Dauergrinsen, Schlitzaugen, ne? Also Gartenzwerggesicht ohne Bart. Also
Schlumpfgesicht haben wir.
Ja, Schlumpfgesicht, ja, genau. Ja, also ja, geht auch. Ne? Mhm. Das ist wirklich sehr, sehr
aber
einfach.
Das sagt jetzt wieder nichts über die aktuellen Wagen, dass Sie sagen, der Scholz wäre so viel leichter als der Merz.
Machen Sie es sich gerne
schwer oder machen Sie es lieber leicht?
Ach, ich mache es mir schon lieber leicht. Also das ist schon schön, wenn es gelingt. Also ich bin einmal am Papst Benedikt verzweifelt und habe gesehen, der braucht eine stärkere Schädelkalotte. Nach dem Bemalen noch, als er auf dem Wagen stand, habe ich noch einfach drumherum gedrahtet, bis er ähnlich war. Also Ähnlichkeit ist Trumpf. Wir wollen ja nicht mit riesigem Namen draufschreiben, wer das ist, damit die Leute das erkennen. Die müssen das schon von selber erkennen.
So wie Sie als Kind eben noch nicht lesen konnten, deswegen die Prinzessin nicht erkannt haben.
Ja, genau.
Weil
genau.
Die falsch beschriftet
das wäre blöd. Also es muss schon ähnlich sein. Und manchmal haben wir auch daneben gelegen. Also ich habe mal einen Laschet gebaut, den fand ich jetzt nicht ganz so ähnlich.
Haben Sie einen lachenden Laschet mal gebaut?
Ja, einen lachenden Laschet. Das war ein lachender Laschet beim Sackhüpfen.
Und da ist aber noch keiner gekommen, der dann gesagt hat, ich nehme mich jetzt dann mit danach. Also weil das haben wir haben auf dem Nockerberg so ein Singspiel, da spielen Kabarettisten, Politiker und die sind danach immer ganz stolz, wenn die sich nebeneinander fotografieren lassen können. Aber Herr Trump hat noch nicht angerufen und hat gesagt, ich nehme meinen Kopf mit.
Oder Herr Laschet. Das noch nicht, nein, aber die Leute, die melden sich schon. Also der italienische Innenminister Salvini hat sich gemeldet auf seinen Wagen. Greta Thunberg hat ihren eigenen Wagen kommentiert. Gerd Wilders war total sauer auf seinen Wagen. Also die Gemeinden, die Verspotteten, die kriegen das schon mit. Und in Amerika werden meine Wagen ja auch gezeigt. Also im Jahr 2019 hatte ich 150 Veröffentlichungen in den USA. Also das sehen die schon da drüben.
Noch ein bisschen was auch nur Menschen fragen dürfen, die von außerhalb von Düsseldorf kommen. Wer ist Ihr Auftraggeber?
Das Karnevalskomitee, das ist also die Dachorganisation aller Karnevalisten. Die Karnevalsvereine wählen die alle 2 Jahre turnusgemäß. Und dann haben wir einen Geschäftsführer, einen Karnevalspräsidenten. Das sind meine Chefs, die bezahlen mich für die politischen Wagen und auch für die Gesellschaftswagen unter Umständen oder eben vor allen Dingen auch für die Sponsorenwagen. Aber ich habe noch nie Zensur erlebt.
Wollte ich gerade sagen, die sagen mir dann auch, was sie dürfen und was nicht.
Genau, aber das gibt es in Düsseldorf nicht. Also deshalb bin ich immer noch dabei mit meinen 61 und bin immer noch hochmotiviert. Ich habe immer Rückenwind gehabt, all die Jahrzehnte vom Karnevalskomitee. Die wollten immer die schärfsten und gemeinsten Wagen haben. Mhm. Nicht? Manchmal haben die sogar zurückgeschickt, weil sie sagen, nee, also das ist kein Karnevalsentwurf aus Düsseldorf, damit können sie einen Kindergeburtstag tapezieren. Ne? das ist wirklich klasse. Also,
dabei hat man ihnen da ja tatsächlich Vorwürfe gemacht, dass das teilweise nun eben nicht mehr jugendfrei war, was sie da alles schon hergestellt haben. Also amerikanische Präsidenten in inniger Vereinigung, sage ich mal, mit der Freiheitsstatue und ähnliches mehr.
Ja, das stimmt schon, aber Karneval ist wirklich eine tabufreie Zeit. Da gilt die Narrenfreiheit. Da hat man Freiheiten, die man sonst nicht hat und die nehme ich mir einfach. Und ich achte schon darauf, dass wenn ich zu weit gehe, dass ich nicht zu weit gehe. Also es muss schon immer noch so sein, dass die Eltern nicht ihren Kindern die Augen zuhalten müssen.
Ja, was war denn mit dem nackten Kohl?
Ja, also nackt ist ja nun wirklich nichts Schlimmes. Wer ins Museum geht, der sieht ja nun auch kleine Männerpenisse aus Marmor. Also da habe ich jetzt noch nichts gegen mich. Und dann sah man eben den kleinen Helmut zwischen den Beinen baumeln. Das finde ich jetzt nicht unbedingt, traumatisierend für kleine Kinder. Ne? Der Bauch, den fand ich eigentlich viel schlimmer.
Ob der traumatisiert
hat, weiß man nicht. Der kleine Kohl war zu klein. Also
hat wer gesagt?
Ja, das hat der Anwalt von Helmut Kohl gesagt. Damals haben unsere Wagen noch gezeigt in den 90er Jahren. Da kam tatsächlich Post, also vor Rosenmontag, und da kam Post aus Bonn. Einstweilige Verfügung, der Wagen darf nicht fahren.
Nein.
Weil der Kanzler nackt gezeigt wird mit kleinem Helmut zwischen den Beinen eben. Und das
hieß doch, der Kaiser ist nackt im Meer.
Ja, das war damals ein Urwald-Indianer Helmut Kohl mit Baströckchen. Das war ein bisschen kurz, das Baströckchen. Man konnte drunter durchgucken. Ja. Und da sah man die ganze Pracht, beziehungsweise einfach, es war viel zu klein eigentlich. Dagegen hätte ich geklagt, ne? Also wegen Vorspiegelung falscher Tatsachen. Aber der Wagen durfte dann so nicht fahren. Und unser Zugleiter ist dann direkt am Samstag vor Rosenmontag, war natürlich ganz eilig, ins Gartencenter gefahren, hat dann Büsche gekauft, die wir ihm zwischen die Beine gestellt haben. Die wurden aber nachlässig befestigt. Die sind dann direkt umgekippt, als der Wagen losfuhr. Ah, und die Fotografen hatten ihre Freude und die einstweilige Verfügung lief ins Leere. Ich hätte auch nicht gedacht, dass man das nicht machen kann. Nackten Kanzler bauen kann man doch machen, 90er Jahre. Also Adenauer hätte ich noch verstanden.
Ja, wie ist das im Zeitlauf? Also wenn Sie einerseits sagen, Sie sind noch nie zurückgepfiffen worden, sondern eher umgekehrt angefeuert. Sie können jetzt über 4 Jahrzehnte Wagen wegschauen. Können Sie heute sich mehr trauen? Also können Sie mehr Haha wagen als damals? Oder ist die Zeit eher braver und spießiger geworden?
Also Ich mache es jetzt wirklich 41 Jahre und die Gesellschaft hat sich in dieser Zeit wirklich sehr stark liberalisiert, muss ich sagen. Ich darf heute Wagen bauen, gerade auch zu religiösen Themen. Da hätte man mich früher geteert, gefedert und im Rhein versenkt und heute lachen alle drüber. Also da hat sich wahnsinnig was getan in der Humorakzeptanz der Deutschen. Ne? Also ich angefangen habe, war sehr eng. Da durfte man nichts machen zum Thema Religion, nicht zum Thema menschliches Leid, nicht zum Thema Krieg. Da sind schon mal 80% der weltpolitischen Themen flach gefallen. Heute geht das alles und da bin ich auch sehr, sehr froh. Allerdings gibt es natürlich jetzt auch wieder so eine identitätspolitische Blase, so eine Woke-Szene, die auch wieder irgendwie den Finger erhebt, so eine neue Spießigkeit, was man alles nicht darf heutzutage, Mikroaggressionen und so. Das ist dann eben dann die Einschränkung von links, das sind dann eben die Spaßbremsen von der anderen Seite, die gibt es eben auch.
Jacques Tilly in 1:1 der Talk auf Bayern 2 heute. Welche Musik läuft bei Ihnen in der Werkstatt beim Wagenbau?
Oh, da muss ich auf Stille achten. Also wir können keinen Konsens finden. Nee? Alle haben anderen Geschmack. Ich sage immer, Radio aus bitte, das bringt gar nichts. Jeder läuft da mit Kopfhörern rum und hört seine eigene Musik.
Und was hören Sie?
Ich höre elektronische Musik.
Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Stefan Parisius trifft
Jacques Tilly. Meine Frau ist mein Außenminister.
Haben Sie ihn schon im Studium kennengelernt?
Ja, genau, im Studium. Ich war erst mit ihrem Bruder befreundet, der hat sich Jahre vor mir versteckt und dann saß er irgendwann mal neben mir und ja, dann war es geschehen. Mhm. Seitdem sind wir zusammen, 36 Jahre, genau, Ricarda Hinz macht Filme, ich baue Karnevalswagen.
Wieso ist sie Außenminister?
Ja, ich bin von Natur aus eigentlich ein introvertierter Mensch. Ich habe eigentlich ein sehr geringes...
Den Eindruck hatte ich die Stunde.
Ja, also auf Knopfdruck kann ich sprechen. Ich kann sprechen, aber ich habe irgendwie kein Mitteilungsbedürfnis von Natur aus. Ich habe auch nichts Missionarisches an mir. Ich habe am liebsten meine Ruhe und auf Gesellschaften oder so bin ich froh, wenn sie dann die Runde unterhält und ich einfach ein bisschen auf Standby da gehen kann. Das ist mein Wesen. Ich bin keine Rampensau, würde ich mal sagen. Darum bin ich immer froh, wenn sie das macht.
Wenn ich Ihre Frau fragen würde, würde die das auch sagen?
Ja, die kennt mich ja. Die weiß, dass ich eigentlich von Natur aus eher ruhig bin und auch ein Homie. Ne? Ich bin also nicht in Düsseldorfer Nachtleben unterwegs, das es ja auch gibt. Ich bin am liebsten zu Hause und lese Bücher.
Das wollte ich fragen, wenn also die Frau die Außenministerin ist, was sind dann ihre Fachressorts? Wirtschaftsminister, Finanzminister?
Ja, also meine Stärken sind, glaube ich, Geschichte und Philosophie immer noch. Das habe ich sozusagen als Privatgelehrter jahrzehntelang weiter studiert.
Mhm. Stimmt es, dass Sie Koran und Bibel gelesen haben?
Ja, stimmt. Den Koran habe ich gelesen mit spitzem Bleistift, wollte wirklich mir selber mal ein Bild machen und die Bibel habe ich auch gelesen, auf jeden Fall das Neue Testament mehrfach, natürlich die Genesis, aber ich habe nicht jedes Buch des Alten Testaments gelesen.
Wollte gerade sagen, das ist, glaube ich, wirklich relativ
unlesbar. Das war mir einfach wirklich einfach zu langweilig, muss ich sagen.
Welches von beiden würden Sie mir empfehlen?
Ja, es kommt auch an, unter welchem Gesichtspunkt, ne? Das würde ich sagen. Also da können wir lange drüber sprechen. Ich glaube, da wird die eine Stunde nicht ausreichen. Ne? Kommt auch an, immer warum man das liest und was man da für einen Erkenntnisgewinn haben möchte. Und ich hatte natürlich Erkenntnisgewinne aus beiden Büchern.
Es ist aber schon ja eine ziemlich andere Welt, oder? Also naja, wir kommen vom Karnevalswagen, ja nicht die beiden Bücher, sondern vom Karnevalswagen kommend hin zu religiösen Studien in Koran und Bibel.
Ja, das hat aber mit meiner Arbeit zu tun. Also ich möchte ja schon gerne eine starke Treffsicherheit bei meiner Arbeit haben. Ich möchte, dass mein politisch-ethischer Kompass, dass der auch gut geeicht ist und dass der stimmt. Und das geht nur, wenn ich Hintergrundwissen habe und wenn ich wirklich Bescheid weiß. Ich kann keine islamkritischen Wagen bauen, wenn ich über den Islam keine Ahnung habe. Das läuft ja ins Leere oder ist voller Vorurteile. Das finde ich ja idiotisch. Und ich habe auch viele Wagen gebaut zum Thema Christentum, weil das eigentlich so auch mein Leib- und Magenthema ist, die Kriminalgeschichte der Kirche und aber auch die Gesamtgeschichte. Ist ja nicht nur Kriminalgeschichte, die dort stattgefunden hat, aber eben auch. Und das interessiert mich natürlich sehr.
Jetzt könnte man natürlich wieder, schade, dass Sie nicht über die aktuellen Wagen reden, jetzt könnte man natürlich wieder fragen, welche Bücher haben Sie zuletzt gelesen, um ein Gefühl zu entwickeln, in welche Richtung es gehen könnte?
ja, das kann ich natürlich nicht sagen. Das geht natürlich gar nicht. Aber im Moment lese ich das Buch von Markus Benzmann vom Korrektiv, der ein Buch geschrieben hat, jetzt nicht streng zitiert, wir hätten es wissen können, ne, was mit der AfD los ist. Ne?
Von meinem inneren Auge fährt doch noch Frau Weidel irgendwie durch die Düsseldorfer.
Könnte möglich sein.
Könnte möglich sein. Wenn das dann vorbei ist, Sie haben gesagt, die meisten werden eingestampft, ein paar fahren weiter. Kümmern Sie sich da selbst aktiv noch drum, um die Weitervermarktung Ihrer Kunstwerke nach dem Karneval, oder ist das Zufallsprodukt?
Das ist immer Zufall, wer sich meldet und wer so einen Wagen haben will. Und das muss natürlich auch mit meinen politischen Einstellungen übereinstimmen. Ich gebe die ja auch nicht jedem, nicht? Also die Querdenker haben mich auch mal gefragt, ob ich eine schöne kritische Figur bauen kann zum Thema Impfen. Da habe ich gesagt, nein, danke. Ne? Das geht eben nicht. Das muss schon passen zu mir. Auf jeden Fall. Und viele Wagen leben jetzt weiter, habe ich ja eben schon gesagt.
Wo sind die schon überall gefahren?
Ja, also die sind, also ein Wagen oder mehrere Wagen sind durch Polen gefahren jahrelang und haben gegen die PiS-Partei Stimmung gemacht, gegen den Demokratieabbau durch die damalige Regierung. Dann sind mehrere Wagen gegen den doofen Brexit durch England gefahren jahrelang und haben Theresa May verfolgt. Und es sind auch Wagen schon durch Holland gewesen und überhaupt im Ausland und natürlich im Inland. In Berlin vom Brandenburger Tor sind schon, glaube ich, ein halbes Dutzend Wagen bei politischen Veranstaltungen gewesen oder vor der russischen Botschaft. Die ganzen Putin-kritischen Wagen der letzten Jahre wurden da vor die russische Botschaft gefahren, um das Personal dort zu ärgern. Das finde ich natürlich toll, dass die Wagen noch Nachleben haben. Also dass das nicht Eintagsfliegen sind.
Das war der erste Putin, ne, der sich an der Ukraine verschluckt.
Genau,
der versucht irgendwie diese Landkarte
zu verschlucken. Und da stand groß erstickt dran. Das hoffen wir immer noch, dass er zumindest politisch erstickt daran. Also einen Tod wünsche ich keinem,
aber auch Putin nicht. Jetzt müssen Sie schon das wievielte Jahr hintereinander. Das ist ja die Herausforderung. Ne? Das müssen Sie wahrscheinlich, also es ist ja nicht auszuschließen, brauchen Sie ja nicht sagen, aber eigentlich müsste der Ukraine-Krieg schon wieder bearbeitet werden. Müssen Sie schon wieder Putin mit irgendwas abbilden?
Müsste eigentlich sein. Und
also Sie hatten jetzt einmal in der Badewanne mit Blut.
Genau, einmal mit der Bade. Also ich habe schon 9 Putin-Wagen gebaut. Ich war nie ein Putin-Versteher. Das war ich schon 2009 nicht. Da habe ich ihn als Porträt auf den Knauf einer Pistole gebaut. Ne? Und dort stand dann Putins Pressefreiheit. Das war damals schon klar, dass es in Richtung Diktatur und Unterdrückung der Meinungsfreiheit und Pressefreiheit geht. Nicht? Und das hat sich ja heute radikalisiert. Nicht? Aber schon damals sind Journalisten aus dem Fenster geflogen oder Politkovskaya ist erschossen worden. Also Putin war schon immer Gast auf meinen Wagen und die Wagen waren schon immer sehr, sehr kritisch und das hat sich natürlich gesteigert durch den Ukraine-Krieg, wo wirklich die letzte Maske gefallen ist, denke ich mal. Ne?
Aber das meine ich ja wirklich, ist die Herausforderung, jetzt dann zum dritten Mal wieder ein anderes Bild zu finden zum gleichen Thema.
Das Schöne ist aber, ich habe ein Jahr Zeit. Wenn ich das im Dauerzustand machen würde, dann wäre das ermüdend, aber ich habe immer ein Jahr Pause dazwischen, kann mein Gehirn immer wieder frisch erholt da anzapfen, was neue Ideen angeht. Aber Ideen sind wirklich harte Arbeit, muss ich sagen.
Und in der Pause beschäftigen Sie sich dann damit, die ganzen Hassmails und Beschimpfungen zu lesen.
Die gibt es auch,
genau. Die jedes Jahr nach dem Zug um die Ohren gehauen
werden. Das ist so, genau. Denn damals in den 80er Jahren, da war man natürlich gegen alles. Man war gegen das System, gegen Atomkraftwerke, gegen Aufrüstung, man war gegen alles. Und heute ist die Gegenkultur, die kommt von rechts. Ne? Im Moment erlebt der bürgerliche, liberale Verfassungsstaat, der demokratische, einen Generalangriff durch die rechte Gegenkultur, durch die rechtsextreme Gegenkultur. Und da bin ich von der Rolle des Kritikers oder des Angreifers in die Rolle des Verteidigers gekommen.
Aber Sie kommen damit klar?
Ich komme damit super klar, weil ich einfach weiß, das ist das beste System, was wir je hatten. Und das lasse ich mir von solchen geschichtsvergessenen Vollidioten nicht kaputt schreien. Ja? Und deswegen stehe ich vor diesem System und werde von denen auch ordentlich als System, als Systemhure, ja, verunglimpft. Aber mir macht das Spaß. Ich sammle solche Frechheiten und finde das gut, wenn die Wagen wirken.
Schön,
auf der richtigen Seite.
Schön, dass Sie Spaß dran haben. Wir halten Sie jetzt nicht länger auf, denn wir haben die Sendung ja vor dem Rosenmontag und vor der Wahl aufgezeichnet. Sie haben jetzt eine Menge zu tun noch und zu bauen bis dahin, bis wir sie allerdings ausstrahlen. Wir wollen nicht schuld sein, wenn irgendwas nicht fertig wird. Und ich weiß jetzt endlich, wie ein introvertierter, in sich gekehrter, ruhiger Düsseldorfer klingt. Ich danke Ihnen für das Gespräch, Jacques-Tilly.
Ja, vielen Dank.
Noch eine Empfehlung, auch was zum Lachen. Wenn Sie da Lust drauf haben, im Podcast Lachlabor, lustiges Wissen für Kinder zum Miträtseln, gibt es da zu hören. Tina und Mischa beantworten ganz ungewöhnliche Kinderfragen, machen lustige Experimente und bekommen auch Hilfe von einem Kinder-Mitrate-Team. Finden Sie das Lachlabor überall, wo es Podcasts gibt, unter anderem in der ARD-Audiothek.